Die heutige Predigt ist über Römer 9, Verse 1 bis 5. Wir steigen damit eigentlich jetzt in einen weiteren, wir können sagen, einen neuen Abschnitt des Briefes ein. Das sind die Kapitel 9 bis 11. Heute werden wir uns über die ersten fünf einführenden Verse Gedanken machen. Also Römer 9, 1 bis 5. Das ist das Wort Gottes. Ich sage die Wahrheit in Christus. Ich lüge nicht, wobei mein Gewissen mir Zeugnis gibt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit habe und unaufhörlichen Schmerz in meinem Herzen. Denn ich habe gewünscht, verflucht zu sein von Christus weg für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch, die Israeliten sind, deren die Sohnschaft ist und die Herrlichkeit und die Bündnisse und die Gesetzgebung und der Gottesdienst und die Verheißungen, deren die Väter sind und aus denen dem Fleisch nach der Christus ist, der über allem ist, Gott, gepriesen in Ewigkeit. Amen. Lieber Vater, gib uns Verständnis, gib uns, dass wir gut verstehen, was du uns zu sagen hast in diesem Wort. Öffnet unsere Ohren, Herzen, Augen des Glaubens, damit wir verstehen, was du hier zu uns redest durch dein unfehlbares Wort, und gib mir geöffnete Lippen, die deine Herrlichkeit verkünden. Amen. Auf den ersten Blick mag es so aussehen, als würden wir hier zu einem Teil des Römerbriefes kommen, der eine völlig neue Thematik aufgreift. Es ist vielen bekannt, dass Paulus sich in Kapitel 9 bis 11 im Römerbrief mit der sogenannten Israel-Frage beschäftigt. Teile dieses großen Abschnitts werden sehr unterschiedlich aufgefasst und auch kontrovers diskutiert. Es gibt auch Stellen, über die ich selbst im Verlauf meines Studiums und meines Dienstes meine Meinung etwas geändert habe. Manche Aussagen werden sogar von reformierten Theologen unterschiedlich angesehen. Wie viel mehr im breiten Feld der christlichen Theologie. Aber nicht nur die Fragen der Stellung des nationalen Israel werden hier besprochen. Wir finden Grundsätzliches über die Verbreitung des Evangeliums, über Mission, aber auch das Thema der Erwählung, Prädestination, doppelte Prädestination, das heißt Vorherbestimmung zum Heil und zum Verderben. Also all diese Dinge werden hier angesprochen und zum Teil recht ausführlich beschrieben und erklärt vom Apostel. Und wir würden einen groben Fehler machen, wenn wir denken würden, dass der Apostel diese Themen einfach so als lose Ansammlung von theologischen Themen und Schwerpunkten behandelt. Das tut er nicht. Paulus arbeitet diese Themen aus einem Hauptthema heraus. Es ist die Frage, ob Gott sich von den Juden abgewandt hat und ihnen als ganzem Volk nun das Heil definitiv verwehrt. Und diese Frage ist für den Apostel eine nagende, eine schmerzhafte Frage. Eine Frage, die er nicht einfach durch seine Scharfsicht auf eine kühle, analytische, systematisch-theologische Weise beantwortet. Es ist wahr, Paulus stellt theologische Tatsachen auf. Und darin ist er sehr gut. Er ist aus meiner Sicht der beste aller Theologen, die irgendetwas geschrieben haben im Neuen Testament und im Alten Testament. Aber Paulus betreibt hier nicht einfach systematische Theologie. Er wendet die Lehre und die Themen an, die er in den Kapiteln zuvor ausführlich behandelt und erklärt hat. Aber er steigt ein und führt in die Thematik ein, indem er bei seinen Lesern seine ganz persönlichen Empfindungen offenbart. Das ist etwas, was Paulus auch oft tut, oder? Er spricht über seine Gefühle, er spricht über seine Ängste, er spricht auch über seinen Zorn, über gewisse Dinge. Und er spricht sehr oft über das, was in seinem Inneren passiert. Und so muss Theologie immer gesehen werden. Wir können und dürfen systematische Theologie niemals trennen von ihren praktischen Folgen und Früchten, die sie in unserem Leben bringt. Und dazu gehören auch Gefühle und Emotionen, die Theologie auslöst, wenn sie uns ihre Wahrheiten bekannt macht und bewusst macht. Johannes Calvin und seine frühen Nachfolger, sowie eben auch die Puritaner, die ich gern nenne, weil ich von ihnen sehr viel gewinne auf diesem Gebiet, die haben das gut verstanden. Sie sahen Theologie immer als eine Angelegenheit des Herzens und nicht zuerst des Verstandes. Paulus hat die Bosheit seiner Gegner, besonders der jüdischen, ganz deutlich erkannt und auch offen darüber geschrieben. Er hat das deutlich genannt, wie böse das ist, was von den Juden oft kommt. Und er hat Gottes Urteil über sie ausgesprochen. Und er hat selbst viel unter ihnen gelitten. Vielleicht mehr als alle anderen. Aber er hat deshalb nicht sein Verdammungsurteil über sie gesprochen nach dem Motto: Dies sind die Bösen, wir sind die Guten, sie verdienen es, dass sie verworfen und in die Hölle geworfen werden. Er hat zwar anerkannt und auch gelehrt, dass die permanent Ungläubigen verloren gehen und zu Recht bestraft werden. Die, die im Unglauben verharren, werden zu Recht bestraft und gehen zu Recht verloren. Gottes Urteil über sie ist gerecht. Er schrieb auch im 1. Korinther 16, Vers 22, wenn jemand den Herrn nicht lieb hat, der sei verflucht. Das ist Gottes Wort. Wenn jemand euch etwas anderes als Evangelium verkündigt, entgegen dem, was ihr empfangen habt, er sei verflucht. Und damit meinte er vorwiegend die Juden, seine Volksgenossen. Aber er verkündigt diese Wahrheiten nicht in kalter und herzloser Überlegenheit. Es schmerzt ihn zutiefst, dass es so um seine Volksgenossen steht. Seine Familie. Wir können so etwas natürlich auch in einer recht oberflächlichen Weise sagen, nicht wahr? Etwa so, dass wir sagen, ja, es ist schon sehr traurig, dass so viele Menschen verloren gehen, weil sie den Herrn nicht als ihren Erlöser kennen. Das können wir einigermaßen unbeteiligt sagen. Und wir sagen dann etwas Wahres. Aber es bleibt vielleicht eher eine allgemeine Wahrheit, die wir aussprechen. Und es berührt mich wirklich auch nicht so tief, dass auf einer Südseeinsel oder im Amazonas ganze Völker ohne Christus sind und ins Verderben gehen. Das schmerzt mich in meinem Herzen nicht wirklich so. Ich denke, es müsste eigentlich schon mehr davon da sein. Aber ich sage das ehrlich, das bewegt mich nicht so wahnsinnig stark. Aber ich kenne den Schmerz, der Paulus plagte, viel besser, wenn ich an Familienangehörige zurückdenke, für die ich viele Jahre gebetet habe und die trotzdem immer noch verloren waren. Da spürt man diesen Schmerz, nicht wahr? Und Paulus spricht hier von seiner Familie, von seinen Verwandten und von seinem Volksgenossen. Und er sagt, ich habe unaufhörlichen Schmerz und Traurigkeit im Herzen ihretwegen. Und das hat er, weil er weiß, dass es für viele von ihnen tatsächlich keine Möglichkeit der Rettung mehr gibt, weil sie Christus definitiv abweisen und nicht mehr umkehren werden. Und einen solchen Schmerz kann man nicht beenden, weil die Ursache dieses Schmerzes bestehen bleibt. Und dazu macht Paulus eine unerhörte und eigentlich auch eine unglaubliche Aussage. Ich habe immer, wenn ich das lese, dann kann ich das eigentlich nicht wirklich richtig nachvollziehen. Diese Aussage ist so unglaublich, dass er sie mit einem Schwur bekräftigen muss. Er sagt eigentlich, ich schwöre bei Gott, dass das so ist bei mir, dass ich so empfinde. Er sagt, ich wäre bereit, ihre Verdammung auf mich zu nehmen, wenn es dadurch möglich wäre, meine Verwandten zu retten. Ich muss ehrlich sagen, dazu wäre ich nicht bereit. Mein Heil hinzugeben, mich unter die Verdammung Gottes zu stellen, um meine Angehörigen zu retten. Ganz ehrlich, ich wäre nicht dazu bereit, bis jetzt. Ich habe mir schon gedacht, zum Glück ist das nicht möglich. Vielleicht kann Paulus das sagen, weil es ja nicht möglich ist. Andere denken vielleicht, Paulus meint das nicht wörtlich. Das ist mehr eine Redeweise, eine Hyperbel, das heißt eine Übertreibung, eine literarische Übertreibung, um zu zeigen, wie sehr er die Verlorenheit seiner Volksgenossen bedauert. Aber das glaube ich auch nicht. Ich glaube, Paulus wäre tatsächlich bereit gewesen, sich von Gott verstoßen zu lassen, wenn er dadurch seine Brüder retten könnte. Und das zeigt einfach, wie viel besser Paulus ist, als ich es bin. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Er offenbart damit, dass er so von der Liebe Christi geprägt ist, der das eben tatsächlich getan hat. Und schon Mose, der Prophet, der ja Christus vorabbildete, er zeigte auch diese Bereitschaft der Liebe. Als das Volk in Götzendienst verfiel und Mose erkannte, wie schwerwiegend diese Sünde ist, da tat er Folgendes. Exodus 32, Vers 30. Und es geschah am folgenden Tag, da sagte Mose zum Volk, ihr habt eine große Sünde begangen, doch jetzt will ich zum Herrn hinaufsteigen, vielleicht kann ich Sühnung für eure Sünde erwirken. Und darauf kehrte Mose zum Herrn zurück und sagte, ach, dieses Volk hat eine große Sünde begangen. Sie haben sich einen Gott aus Gold gemacht. Und nun, wenn du doch ihre Sünde vergeben wolltest, wenn aber nicht, so lösche mich denn aus deinem Buch, das du geschrieben hast, aus. Es ist das Gleiche, wie wir dann bei Paulus finden. Mose war der typische Prophet, nach dessen Vorbild Gott den Propheten senden wird, auf den sein Volk hören soll. Das ist Jesus. Wozu Mose bereit gewesen wäre, verlangte der Herr nicht von ihm. Dies, weil erst Jesus tatsächlich erfüllen würde, was Mose in seiner großen Liebe zu seinen Brüdern angeboten hatte. Mose konnte die Schuld seines Volkes nicht tragen. Auch Paulus kann sie nicht tragen. Auch er ist nicht genügend, um für die Sünde seines Volkes zu sühnen. So gut wie Paulus ist, aber er ist nicht genügend, um die Sünde seines Volkes zu sühnen. Mose und Paulus bilden zwar die Liebe Christi ab, der sich selbst für sein Volk opfert, aber sie können und müssen nicht für die verlorenen Sünder sterben. Moses und Paulus Liebe genügt nicht. Sie können nicht ihr Leben als stellvertretendes Opfer für Sünder geben, weil sie selbst Sünder sind, die für ihre eigene Sünde sterben müssten. Sie könnten nur für ihre eigene Sünde sterben. Aber sie müssen nicht mehr den ewigen Tod sterben, weil Christus für sie gestorben ist. Und diejenigen, für die er nicht gestorben ist, sind tatsächlich für alle Ewigkeit verloren. Paulus zeigt später in diesem 9. Kapitel des Römerbriefes, dass nur diejenigen aus Israel gerettet werden, die zu den Erwählten gehören, für die Christus gestorben ist. Das ist ein großer, ausführlicher Punkt in Römer 9. Und das ist eine unerhörte Aussage, nicht wahr? Die dann auch oft und vehement bestritten wurde. Das kann nicht so sein, wie es hier steht. Aber Paulus macht unmissverständlich klar, dass es nichtsdestoweniger eine Tatsache ist. Und das löst seine unendliche Traurigkeit und seinen Schmerz aus. Der Apostel sagt eigentlich, Gottes souveräner Plan, der zum ewigen Heil der einen und zum ewigen Verderben der anderen führt, bereitet mir solchen Schmerz. Paulus hat das nicht nur verkündigt, dass das so ist, sondern zuerst sagt er, das schmerzt mich unendlich. Ich kann das nicht auflösen oder ich kann mich nicht von diesem Schmerz befreien, der durch diese Tatsachen ausgelöst wird. Aus seiner Klage darüber klingt auch eigentlich eine große Enttäuschung, nicht wahr? Es ist die Enttäuschung, dass Gottes so großartiger Plan zum Heil seines erwählten Volkes bei vielen scheinbar gar nicht zum Ziel führte, wenn wir Israel anschauen. Wir werden noch sehen, dass es aber eben nur scheinbar so ist, dass Gottes Plan nicht zum Ziel kommt. In diesen einführenden Versen hier, in das große Thema, zählt der Apostel zuerst einmal die vielfältigen Gründe seiner Enttäuschung auf. Das klingt eigentlich zunächst einmal so, wie wenn Gottes ganze Bemühungen, die er über die Jahrhunderte, ja sogar mehrere tausend Jahre, in den Aufbau seines Volkes gelegt hat, dass das ganz umsonst gewesen ist. Was hat Gott den Vorfahren und Verwandten des Paulus nicht alles gegeben, ihnen in die Wiege gelegt? War das vielleicht nicht genug? Hat Gott nicht genügend gut vorbereitet und zubereitet? Ist deshalb sein Projekt nicht gelungen? Kommt hier vielleicht die Theorie weltlicher Psychologen zum Tragen, die meinen, dass die Menschen eben darum schlecht herauskommen, weil sie schlechte Voraussetzungen hatten im Leben? So denkt man, dass ein junger Mann, der eine kriminelle Laufbahn gemacht hat, in einem schlechten Elternhaus aufgewachsen sein muss. Und wenn man dann herausfindet, dass er beste Voraussetzungen hatte, dann fragt man sich, wie kann das nur sein? Wie kann ein junger Mann mit so optimalen Startmöglichkeiten nur so herauskommen? Und so können wir dann ja auch fragen, wie kann es sein, dass Adam und Eva, die die besten, ja die perfekten Lebensumstände hatten, unendlich besser als je ein Mensch nach ihnen, ihre Situation, ihr Umfeld war wirklich perfekt. Wie kann das denn sein, dass die von Gott abgefallen sind? Und so könnte Paulus sich über seine Volksgenossen fragen. Warum hat das alles nicht gefruchtet, was Gott ihnen gegeben hat? Er hat ihnen die Sohnschaft gegeben. Das heißt, er hat sie als Söhne angenommen. Und er sagt ja auch, Israel, mein erstgeborener Sohn. Er sagt dann zum Pharao, lass meinen erstgeborenen Sohn ziehen, sonst werde ich deinen erstgeborenen Sohn töten. Er hat ihnen die Sohnschaft gegeben. Er hat sie als Söhne angenommen mit allen Privilegien und Erbberechtigungen eines Sohnes. Stell dir vor, dass ein Junge von der Straße weg von einem reichen und überaus guten Mann adoptiert wird und ihm dann alle die Privilegien dieser Gesellschaft gegeben werden. Er bekommt das beste Essen, die besten Kleider, Fortbewegungsmittel, die beste Erziehung, Bildung, einfach alles, was er nötig haben könnte, um ein gutes Leben der oberen Klasse zu führen. Das hat Gott mit seinem Volk gemacht. Und dann weiter, ihnen ist die Herrlichkeit gegeben, sagt Paulus. Und dieser Begriff meint die Shechina. Shechina ist die Wolke der Herrlichkeit Gottes, die alle Heilsereignisse begleitete und das Heiligtum Gottes erfüllte. Und das ist eigentlich gleichbedeutend damit, dass diesem Volk Gottes Offenbarungen gegeben waren. Gott hat sich in ihrer Mitte offenbart, gezeigt und ihnen den guten Weg gewiesen. Und er ist ihnen vorausgegangen in dieser Wolke der Herrlichkeit. Und er hat ihnen die Bündnisse gegeben, sagt Paulus weiter. Das sind die Bundesschlüsse mit den Erzvätern, mit Adam, Noah, Abraham, Mose, David, diese Bündnisse oder Bundesschlüsse. Und diese Erzväter erhielten in diesen Bundesschlüssen Offenbarungen, Verheißungen, die Teil des einen Bundes der Gnade sind. Und Teile dieser Bundesschlüsse nennt Paulus hier dann separat, zum Beispiel die Gesetzgebung und den Gottesdienst. Ihnen ist die Gesetzgebung gegeben und der Gottesdienst. Im Bundesschluss mit Mose am Sinai gab der Herr ihm das Gesetz, das die Bundesbeziehung Gottes mit seinem Volk regelt. Er sagt zusammengefasst, so müsst ihr in Beziehung mit mir leben, so sollt ihr mir dienen. Das ist die Aussage des Gesetzes. Diese Bundesschlüsse enthalten nicht nur die Bedingungen für die Bundesbeziehung, sondern auch die Verheißungen, die Versprechungen. Der Herr sagt, das alles will ich euch geben, werde ich euch geben. Lebt in der Beziehung mit mir, so wie es ich euch in den Bundesschlüssen mit ihren Rahmenbedingungen vorgegeben habe. Ich werde euch dadurch zur Erfüllung meiner Versprechen führen. Also ist die Gabe des Gesetzes auch eine Verheißung. Ich werde euch dazu formen, bringen, dass ihr so lebt. Und alle anderen Versprechungen, die sich dann dadurch auch erfüllen. Und er hat ihnen auch die Väter gegeben, sagt Paulus weiter. Die Väter hat er ihnen gegeben, damit sie diese Bundesbestimmungen empfangen, mitsamt den Verheißungen des Bundes, und sie von Generation zu Generation überliefern. Das war die Aufgabe der Väter und ihrer Söhne, die auch wieder Väter waren und so weiter. Die Überlieferung und all diese Privilegien, die Paulus hier aufgezählt hat in diesen Versen, die sind nicht einzelne, voneinander unabhängige Vorzüge, die Gott den Juden gegeben hat, etwa damit es ihnen in ihrem Leben als bevorzugtes Volk gut geht, damit sie mehr vom Leben haben als die Heiden. Nein, diese Privilegien, die Sohnschaft, die Herrlichkeit, die Bündnisse, die Gesetzgebung, der Gottesdienst, die Verheißungen, die Väter, das sind alles Aspekte des einen Bundes der Gnade. Sie sind vorbereitende Schatten der Erfüllung des Bundes, die in Christus dann kommen wird. Und in all dem, was Gott den Juden gegeben hat, hat er ihnen Christus vorangekündigt und ihnen damit das Ziel vorgegeben, für das sie leben, für das sie überhaupt existieren. Außerhalb von all dem haben sie keine Existenzberechtigung. Das trifft dann übrigens auch auf uns Christen zu. Und das meint Paulus, wenn er zuletzt sagt, dass ihnen dem Fleisch nach der Christus gegeben war. Was heißt das? Jesus stammte nach seiner natürlichen Abstammung aus den Israeliten. Er war als Mensch ein Israelit. Und nach dem Geist war er ihnen in all diesen Vorschattungen gegeben. Paulus sagt in seinen späteren Briefen wiederholt, dass sie, also die Israeliten, das nationale Israel, bereits den Christus hatten bei sich. Sie hatten Christus. Zum Beispiel blickt Paulus so zusammen mit den Heiden, blickt er im Epheserbrief zurück in die Zeit des Alten Testaments oder wie ihre Stellung zuvor war. Da sagt er ihnen, darum gedenkt daran, dass ihr, die ihr einst Heiden im Fleisch wart und Unbeschnittene genannt wurdet von der sogenannten Beschneidung, dass ihr in jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels und fremd den Bündnissen der Verheißung. Ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Also die Heiden, weil sie nicht zu Israel gehörten, waren sie ohne Gott, ohne Verheißungen, ohne Christus. Also wenn die Heiden, die Nichtjuden, ohne Christus waren, weil sie nicht Bürger Israels waren, dann heißt das ja, dass die Juden, die Bürger Israels, Christus hatten. Und das ist so wichtig zu sehen, weil es bedeutet, dass die Juden, die Christus als ihren Messias nicht anerkennen, dass sie damit alle ihre Privilegien verwerfen. Alle Bestandteile ihrer Religion waren einzig und allein auf Christus angelegt. Die Bibel der Juden, das ist das Alte Testament, das verkündigt Christus allein. Es ist eben nicht so, wie die Dispensationalisten fälschlich lehren, dass der Weg der Israeliten im Alten Testament ein anderer ist als der Weg der Christen im Neuen. Das ist nicht wahr. Noch einmal, die Sohnschaft, die Herrlichkeit, die Bündnisse, die Gesetzgebung, der Gottesdienst, die Verheißungen, die Väter sind den Israeliten nur gegeben, um ihnen Christus zu geben. Und wenn sie durch diese Privilegien nicht dahin geführt werden, dass sie Christus empfangen, dann war das alles umsonst. Die ganze Geschichte Israels umsonst. Und darum sagt Paulus mehrmals im Römerbrief, schon früher, nicht jeder, der ein Jude ist, ist wirklich ein Jude. Nicht jeder, der von der Abstammung her ein Israelit ist, ist wirklich ein Israelit. Nur wer in Christus ist, ist ein Sohn oder eine Tochter Abrahams und damit ein Israelit. Israel, Jakob, war der Sohn oder der Enkel Abrahams. Und das ist der Grund der großen Traurigkeit und des Schmerzes von Paulus, dass die Mehrzahl seiner Verwandten alle diese Vorzüge völlig umsonst empfangen haben. So wie wir auch im Hebräerbrief lesen, das geht auch die jüdischen Menschen an. Die werden hier angesprochen, Hebräer 6, ab Vers 4. Denn es ist unmöglich, dass die, welche einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben und Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind und das gute Wort Gottes geschmeckt haben, dazu die Kräfte der zukünftigen Weltzeit. Das sind all diese Privilegien, oder, die wir bei Paulus auch lesen. Dass diejenigen, die das alles hatten und die dann abgefallen sind, dass die wieder zur Buße erneuert werden können, ist unmöglich, da sie für sich selbst den Sohn Gottes wiederum kreuzigen und zum Gespött machen. Denn ein Erdreich, das den Regen trinkt, der sich öfter darüber ergießt und nützliches Gewächs hervorbringt denen, für die es bebaut wird, empfängt Segen von Gott. Dasjenige aber, das Dornen und Disteln trägt, ist untauglich und dem Fluch nahe, es wird am Ende verbrannt. Also die Israeliten, die all die Segnungen empfingen und die Christus verkündigt bekamen in diesen Vorschattungen und sie dann abweisen, sie können nicht zur Buße erneuert werden, wenn sie Christus nicht annehmen. Und diese Traurigkeit und Schmerzen, die Paulus in Bezug auf die Juden hat, können wir natürlich gut auf die christliche Gesellschaft übertragen. Wir haben diese Privilegien, die die Juden hatten. Wir haben die auch. Wir haben noch mehr sogar. Wir haben das Alte Testament auch, in dem wir immer noch Christus sehen können und mehr über ihn lernen können in diesen Typen und Vorschattungen. Und wir haben dazu die Offenbarungen im Neuen Testament. Wie wunderbar, wenn wir sie aufnehmen, studieren und in Christus leben, von ihm leben. Wie überaus traurig und schmerzvoll, wenn wir das Gute, das uns der Herr gegeben hat, vernachlässigen und nicht im Glauben festhalten. Wer nicht aus Christus lebt, hat umsonst gelebt. Amen.